Wir haben zum letzten Mal in ganz groben Zügen uns mit der Evolution des Menschen, mit den verschiedenen, wenn Sie so wollen, Stufen der Evolution des Menschen beschäftigt. Ich darf nochmals betonen, die alte, altehrwürdige philosophische Frage, was ist der Mensch? Bei Kant waren die großen Fragen unter anderem, was ist der Mensch? Also was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun, was ist der Mensch? Das waren die vier großen Fragen der Philosophie bei Kant. Also die Frage, was ist der Mensch, wer sind wir, woher kommen wir und so weiter, sind heute natürlich nicht mehr ohne Rückbezug auf naturwissenschaftliche, zumal biologische, anthropologische Erkenntnisse hinreichend zu beantworten, außer man baut Luftschlösser und fantasiert sich irgendwas an Idealbildern von Menschen zusammen. Daher also auch die Übersicht zum letzten Mal über die harten Fakten unter Anführungszeichen. Ich habe heute im Vorbeigehen, wenn man nicht den Autor gemerkt, aber ein neues Buch gesehen mit dem Titel Wir sind unser Gehirn. Nicht ganz falsch, ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass unser Gehirn aufgrund seiner Komplexität, seiner Differenzierung, also die Gehirnvergrößerung war nicht nur ein Prozess der Massevermehrung von Nervenzellen, sondern eben ein Prozess der Differenzierung, dass dieser Differenzierungsprozess uns ja erst zu dem gemacht hat, was wir sind. Wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir fühlen, was wir wollen, hängt alles letzten Endes von diesem etwas merkwürdigen Organ ab. Merkwürdig deswegen, weil von außen gesehen ist das eigentlich nur ein Klumpen grauer Materie. Aber eben im Inneren, nicht wahr? Aufgrund der hohen Komplexität erlaubt uns das Gehirn dann die hochkomplizierten, wir kommen ja noch drauf zurück, kognitiven Leistungen. Bei der Evolution des Menschen insgesamt haben wir, wie gesagt, ungefähr 5 bis 5,5 Millionen Jahresüberblicken und wie ich auch betont habe, das Gebiet der Paläoanthropologie, das Studium des vorzeitigen und Anführungszeichen Menschen, ist ein sehr, sehr rasch sich entwickelndes Gebiet. Immer wieder werden da neue Funde gemacht. Ich habe einige der wichtigsten unserer frühen Vorfahren bzw. frühen Verwandten erwähnt. Ardipithecus, Australopithecus, dann die Gattung Homo mit Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, der berühmte Neandertaler und eben Homo sapiens, der ungefähr 150.000 Jahre, seit ungefähr 150.000 Jahren existiert. Ich habe auf einige offene Fragen hingewiesen. Die gesamte Evolution des Menschen, so wie die Evolution insgesamt, kann man vergleichen mit einem Mosaik. Immer wieder fügen Evolutionsbiologen, Evolutionstheoretiker, Paläoanthropologen einen Mosaikstein hinzu. Aber immer wieder treten auch neue, komplizierte Fragen auf. Das ändert aber nichts am Grundsätzlichen. Und das Grundsätzliche ist, dass die Menschenaffen, Schimpanse, Orangutan, Gorilla, unsere nächsten Verwandten sind und dass wir mit den Schimpansen gemeinsame Vorfahren haben und dass der Prozess, der zu uns geführt hat, jetzt nicht teleologisch bitte im Nachhinein besehen, ein äußerst komplizierter, verwickelter war. Ein Prozess, in dem vor allem, nochmals zur Wiederholung, der aufrechte Gang, die Befreiung der Vorderextremitäten von der Aufgabe der Fortbewegung, also unsere Hände, die Erweiterung des Gesichtssinns und eben natürlich die Vergrößerung bzw. Differenzierung des Gehirns. Das waren die vier hauptsächlichen, eng miteinander verknüpften Phänomene, die eben zu Menschen geführt haben, wie er heute ist. Bitte schön.
Sie haben die Sprache nicht genannt.
Ja, die Sprache kommt noch als ein ganz spezifisches Merkmal des Menschen. Die vier Merkmale, die ich da erwähnte, waren rein anatomische Merkmale, also Gehirn, Hände, Gesichtssinn, wie gesagt, aufrechter Gang. Die Sprache ist eine Konsequenz davon.
Aber auch der Kehlkopf spielt eine Rolle.
Gut, der Kehlkopf ist natürlich eine anatomische Voraussetzung, die Senkung des Kehlkopfs. Übrigens kann man davon ausgehen, dass die Neandertaler wohl schon gesprochen haben. Und zwar, ich habe darauf hingewiesen, die haben schon ihre Toten bestattet, und mussten irgendwelche Jenseitsideen entwickelt haben. Und darüber kann man sich nur sprachlich verständigen. Das geht nicht durch bloße Grunzlaute oder Gestik und Mimik. Die mussten ja schon über eine artikulierte Symbolsprache verfügt haben, auf die wir aber noch zu sprechen kommen werden.
Ja? Ich habe noch zur Sprache. Sie haben von der Wanderung nach Europa gesprochen.
Ja.
Wann entsteht die Sprache und wie geht das da? Ich meine, wenn die vorher in Europa sind, sind dann die indogermanischen Sprachen erklärbar, die ja ihren Ursprung woanders haben?
Also, auf Sprache kommen wir noch später zurück, aber nur vorweg so viel. Wann die Sprache gerade entstand, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Das war natürlich auch nicht ein Moment oder ein Tag oder eine Woche, das sind wieder fließende Übergänge. Was das erste Wort war, wurde immer wieder auch in diversen Aufsätzen und Büchern mit der Frage, was war das erste Wort, ist metaphorisch, werden wir auch nie wissen. Ich vermute, dass der Mensch damit begann, zunächst einmal Gegenstände seiner Umgebung zu benennen, das Nächstliegende. Abstrakte Begriffe, wie gesagt, wir kommen darauf noch später genauer zurück, aber abstrakte Begriffe kamen erst später. Und die Differenzierung in heutige Sprachen, seien es die indogermanische, welche auch immer, die erfolgte natürlich wesentlich später. Ich vermute ferner gleich, dass die Sprache nicht einmalig an einem Ort entstand, sondern sobald die anatomischen und physiologischen Voraussetzungen gegeben waren, an verschiedenen Orten. Also das ist die These polygenetischen Ursprungs der Sprache. Bitte.
Ja, also ich gehe auch mit diesem polygenetischen worauf ich den Kollegen hinweisen wollte, die älteste uns bekannte Sprache, die wir kennen, ist in Südafrika, das sind die Buschmänner, wahrscheinlich um die 35.000 Jahre alt. Die indogermanische Sprachgruppe ist zwar in Europa sehr verbreitet, aber bei weitem nicht die einzige, die wir haben. Und die lässt sich ja durch Wanderbewegungen bestimmter Gruppen, die sich dann ausgebreitet und dominant geworden sind, sehr schön nachweisen. Es gibt ja auch teilweise slawische Sprachen, die Grammatik von anderen Sprachgruppen übernommen haben und umgekehrt. Also da die Frage nach der Sprache festzumachen am indogermanischen Verhalten für mehr als
verfehlt. Also 35.000 Jahre, ja, schön und gut, das kennen wir, aber es muss ältere Sprachen geben. Und es dürfte die Zahl der toten oder ausgestorbenen und anführungszeichen Sprachen natürlich wesentlich größer sein als die der gesprochenen. Das sind ca. 6.300 derzeit. Aber wie gesagt, wenn Sie Geduld haben, irgendwann in ein paar Wochen habe ich extra noch Evolution und Sprache als eine ganze Vorlesung. Gut, mit Blick auch auf die Evolution kognitiver Fähigkeiten habe ich zum letzten Mal erwähnt, dass eine der gewaltigsten Errungenschaften in der Evolution des Menschen die Entdeckung des Feuers war. Also nicht die Entdeckung im eigenen Sinn, Feuer kannte man auch früher schon, aber die Entdeckung, dass man Feuer nutzen kann. Vor allem in Bezug auf Herstellung von Nahrung, Kochen, Garen. Das war ein gewaltiger Schritt in unserer Evolutionsgeschichte. Aber auch Feuer zur Wärme, Feuer, um Feinde zu vertreiben, Feuer auch natürlich, um die Jagd effektiver zu gestalten. Man kann sich vorstellen, dass unsere prähistorischen Vorfahren mit ihren Fackeln einer Beute nachgelaufen sind, die dann irgendwo hinunter gefallen ist, den Abhang, dass auf diese Weise eben dann auch Beute gemacht wurde. Also das Feuer war, für uns ist das heute trivial, nicht Feuer können wir mit einem Feuerzeug, mit einem Schnipper machen. Das war eine ganz gewaltige Errungenschaft, die sicherlich viele andere Errungenschaften mit beeinflusst hat. Und dann habe ich zum Schluss zum letzten Mal darauf hingewiesen, dass vor ca. 15.000 Jahren etwas passierte, was in der ganzen Evolutionsgeschichte einmalig ist auch, dass Menschen sesshaft wurden. Im Vorderen Orient zunächst einmal und dann im Weiteren praktisch weltweit. Es gibt heute nur noch ganz wenige Gesellschaften oder Völker, die noch als Nomaden bzw. Halbnomaden leben, vergleichbar mit unseren Vorfahren. Bitte, diese Gesellschaften sind nicht als primitiv zu bezeichnen, in dem Sinne, dass sie jetzt vielleicht irgendeine Vorstufe unserer Spezies repräsentieren. Es sind Angehörige unserer Spezies, nicht dümmer und nicht gescheiter als wir, aber die haben eben eine bestimmte Lebensweise bewahrt. Soweit ungefähr sind wir zum letzten Mal gekommen. Wenn wir nun, was wir bisher besprochen haben, war im Wesentlichen die biologische Evolution des Menschen. Biologische Evolution klingt immer etwas komisch, weil die Evolution ja nicht biologisch ist, sie wird biologisch erklärt. Man müsste immer sagen, entweder organische oder biotische Evolution, aber irgendwie hat sich der Ausdruck biologische Evolution eingebürgert und Sie wissen schließlich, wovon ich rede. Diese Überlegungen, dieser grobe Abriss, wie gesagt, unserer biologischen Evolution wirft natürlich wiederum nach wie vor schon wieder eine alte Frage auf, die auch in der Philosophie immer wieder thematisiert wurde, die Frage nach der Sonderstellung des Menschen in der Natur oder seiner Sondernatur. Lange Zeit war es auch für Biologen ganz klar, dass der Mensch in der Natur eine ausgezeichnete Position hat, natürlich wiederum wegen seines Gehirns. Heute ist man da vorsichtiger und muss Folgendes sagen: Jede Eigenschaft oder so gut wie jede Eigenschaft, die der Mensch entwickelt hat, so komplex sie auch sein mag, findet man da und dort zumindest ansatzweise auch in der Tierwelt. Wir werden heute, um gleich vorauszublicken, über kulturelle Evolution reden, die ja dann ganz konkret für unser Thema evolutionäre Erkenntnistheorie, Evolution des Denkens, kognitive Evolution von Bedeutung ist. Was Kultur betrifft, wir kommen dann gleich darauf zurück, müssen wir heute auch gewisse Ansätze bei nichtmenschlichen Primaten anerkennen. Kurz gesagt, wir könnten vielleicht folgendermaßen zusammenfassen: Es gibt keine Eigenschaft des Menschen, die nicht auch in Ansätzen anderswo entwickelt wäre, aber jede der komplexen Eigenschaften des Menschen, auf die wir noch eingehen werden, ist in dieser Form und Komplexität nirgendwo weiterentwickelt worden. Und damit, wie gesagt, zur kulturellen Evolution. Wenn wir von Evolution des Menschen reden, ist naturgemäß auch von der kulturellen Evolution zu sprechen. Wie ist das Verhältnis von biologischer und kultureller Evolution? Was ist Kultur überhaupt? Wie verlief die kulturelle Evolution? Was gibt es für Parallelen zwischen der biologischen und der kulturellen Evolution? Diesen Fragen wollen wir uns heute mit einiger Ausführlichkeit, auch so knapp wie möglich, widmen. Zunächst einmal, was ist Kultur? Ich denke, dass jeder von Ihnen, wenn er den Begriff Kultur hört, ihre eigenen Assoziationen hat. Auf Anhieb würden wir sagen, ja, Kultur ist in diesem Raum, dieses Pult hier, genauso wie dieser Computer und diese Tafel. Die Vorlesung ist Kultur. Soweit wir wissen, halten Wölfe keine Vorlesungen. Auch Schimpansen, soweit uns bekannt ist, scharen sie nicht um einen, der ihnen irgendetwas erzählt, obwohl sie viel zu sagen haben, unter Anführungszeichen. Die Votivkirche draußen ist eindeutig Kultur. Der Votivpark, da ist natürlich schon eine Mischung gewissermaßen. Auf der einen Seite sind dort die Bäume und die Gräser und so weiter Natur. Aber der Park ist von Menschen angelegt worden, zu bestimmten Zwecken, was weiß ich, zu Erholungszwecken oder damit es in der Stadt entsprechend Grünflächen gibt und so weiter. Und wäre so wohl niemals entstanden. Das heißt, der Votivpark, genauso der Rathauspark und alles, sind Kulturlandschaften auf natürlicher Grundlage. Es dürfte in ganz Mitteleuropa nur noch ganz, ganz wenige, winzige Flecken von reinen Naturlandschaften geben, die definitionsgemäß solche sind, bei denen der Mensch nicht eingreift. Das sind dann die Urwälder in Südamerika, Afrika und so weiter, die aber auch zunehmend unter dem Einfluss des Menschen schrumpfen. In ganz Mitteleuropa, ja ganz Europa überhaupt, haben wir vorwiegend Kulturlandschaften. Gut, also wie gesagt, zunächst mal wissen wir intuitiv oder glauben zu wissen, was Kultur ist, welche Gegenstände da dazugehören. Nur ist die Sache so einfach nicht. Wenn Sie mit kulturanthropologischen Werken nachlesen, es gibt über Kultur, wenn schon nicht, also 400, wenn schon nicht Definitionen, so zumindest Konnotationen mit unterschiedlichen Nuancen. Also man scheint sich nicht darüber im Klaren zu sein, was Kultur, wie man Kultur strikt definieren kann. Okay, wir versuchen uns da schrittweise gewissermaßen zu nähern. Und ich würde zunächst einmal unterscheiden zwischen materieller Kultur und geistiger Kultur. Was meine ich damit? Materielle Kultur sind Werkzeuge im weitesten Sinn. Einfache Steinwerkzeuge, genauso wie hochkomplizierte Automaten, Geräte, Computer heutzutage und so weiter. Also alles, was der Mensch jetzt materiell aus vorgegebenen natürlichen Stoffen, natürlichen Substanzen zu bestimmten Zwecken herstellt. Geistige Kultur sind dann Ideen, wir kommen darauf heute noch zurück, und deren Weitergabe. Natürlich primär durch die Sprache und später dann durch die Schrift. Bleiben wir kurz bei der materiellen Kultur. Dass die höchst vielfältig ist, brauche ich nicht eigen zu betonen. Alle Objekte unserer Umgebung, wie gesagt, diese Rednerpulte, Tische, Stühle hier, Computer, Tafel, die Kleiderablage, die Türen, Fenster und so weiter, sind schon eine Vielfalt materiell-kultureller Objekte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Objekte es insgesamt auf der Welt gibt. Millionen, Abermillionen wahrscheinlich, was Menschen schon so alles hergestellt haben und herstellen. Also enorm. Gerade in diesem Bereich aber, müssen wir einen Seitenblick werfen auf unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. Und hier empfiehlt sich eine Unterscheidung zwischen Werkzeuggebrauch und Werkzeugherstellung. Werkzeuggebrauch ist in der Tierwelt mehr oder weniger weit verbreitet, dass Tiere irgendwelche Gegenstände nutzen. Aber Werkzeugherstellung geht weit darüber hinaus. Das bedeutet die Manipulation von Gegenständen, die Veränderung von Gegenständen zu ganz bestimmten Zwecken. Und das können Schimpansen auch. Ja, vor kurzem erst, ich habe zum letzten Mal darauf hingewiesen, ich war im Neandertal-Museum in Düsseldorf eingeladen, in der Nähe von Düsseldorf, ein kleines Symposium, bei dem eine Primatenforscherin vom Max-Planck-Institut in Leipzig, Institut für evolutionäre Anthropologie, über materielle Kultur bei Schimpansen gesprochen hat. Und die hat also aufgezeigt, dass Schimpansen in 64 oder 69 verschiedenen Kontexten materielle Kultur praktizieren. Einige Beispiele. Schimpansen essen gern Termiten und Ameisen und angeln die mit Stöcken aus dem jeweiligen Termiten- und Ameisenhügel hervor. Und dann verschiedene Populationen offenbar verschiedene Techniken entwickelt. Eine der interessantesten ist die, dass Schimpansen einen Ast nehmen und an einem Ende so manipulieren, dass daraus eine Art Pinsel entsteht. Und mit dem Pinsel kann man dann natürlich leichter die Ameisen oder die Mitten aus dem Hügel herausziehen. Ein zweites Beispiel, das sind schon zum Teil ältere Beobachtungen. Schimpansen essen auch gern Walnüsse, nur sind die sehr schwer mit den eigenen Händen oder Zähnen aufzubrechen. Also was machen sie? Sie wandern oft hunderte Meter weit weg, um entsprechende Steine zu holen und dann die Walnuss zu knacken. Hier haben sie auch schon nicht nur jetzt Werkzeug gebraucht zunächst einmal, sondern auch schon eine Art intentionales Denken. Ja, da ist die Walnuss, aber dort haben wir Steine gesehen. Wenn wir dort hingehen, die Steine holen, dann können wir die Walnuss aufschlagen und verspeisen. Das ist natürlich schon bei näherer Hinsicht eine erstaunliche Leistung, die so eindeutig ist, als Vorstufe dessen einzustufen, anzusehen ist, was eben Menschen, was wir Menschen an intentionalem, also zielgerichtetem, bewussten Denken zu leisten vermögen. Also wie gesagt, Schimpansen haben materielle Kultur, indem sie zumindest aus unserer Sicht einfache Werkzeuge herstellen, verschiedene Gegenstände, vorwiegend jetzt, ja, sie schlagen oft Steine gegeneinander, um sie zu verkleinern und so weiter. Sie manipulieren also vor allem Stöcke zum Zwecke des Nahrungserwerbs. Sie manipulieren Steine und machen das in unterschiedlichen, wie gesagt, wenn ich also dem Vortrag dort in Düsseldorf Glauben schenken darf, warum nicht, sind das 69 verschiedene Zusammenhänge, in denen Schimpansen materielle Kultur produzieren. Und interessant auch, dass verschiedene Populationen, die einander nicht kennen, sie auch nicht begegnen, eigene Techniken entwickeln. Kleine Schimpansen schauen dann so und versuchen das durch Imitation weiterzumachen. Da haben sie dann auch die Ursprünge dessen, was uns heute noch beschäftigen wird und was überhaupt für unsere kulturelle Evolution maßgeblich war und ist, den Beginn der Tradition, der Weitergabe von Fertigkeiten, von Kenntnissen von einer Generation auf die andere, auch auf vorsprachlichem bzw. nicht sprachlichem Niveau. Also, materielle Kultur, wie gesagt, die Manipulation im weitesten Sinne natürlicher Objekte zu bestimmten Zwecken, aber das ist kein Spezifikum des Menschen, das können Schimpansen auch, zumindest bis zu einem gewissen Grade. Wenn man vielleicht das noch nebenbei, es gibt einige Autoren, die Kultur sehr weit definieren, und zwar so weit, dass jeder Eingriff eines Lebewesens in die Natur schon Kultur darstellt, dann wird aber meines Erachtens der Begriff Kultur so weit und an sich schon sinnlos, denn dann wäre ein Fuchsbau auch Kultur, dann wären die unterschiedlichsten Vogelnester als Kultur zu bezeichnen, dann wäre alles, was irgendein, wenn ein Specht einen Baum, in einem Baum eine Höhle bäckt, das wäre dann auch Kultur. Wie gesagt, das ist zu weit gefasst, das ist nicht Kultur im engeren Sinne, da kann man da alles Mögliche als Kultur nehmen und so wird der Begriff zu weit und verliert letzten Endes gewissermaßen an konkretem Inhalt. Also Kultur würde ich festlegen, zunächst einmal auch materielle Kultur mit einer bewussten, gezielten Manipulation von Objekten, die Krähen etwa, die Nester bauen und dazu Material aus dem benachbarten, nicht Material aus dem benachbarten Wald holen, die tun das auf instinktiver Basis. Das ist noch nicht intentionales Denken, Nachdenken, Reflektieren. Und der Fuchs, der eine Höhle gräbt, für den, auf den trifft das genauso zu. Oder ein Beispiel, sind quasi klassische Experimente der Verhaltensforschung. Eichhörnchen zum Beispiel beginnen irgendwann im September, Oktober, im Herbst Nüsse zu sammeln, zu horten für den Winter und vergraben die dann. Auch eine erstaunliche Leistung. Was man aber herausgefunden hat und was zeigt, dass die das eindeutig auf instinktiver, angeborener Basis machen und nicht darüber nachdenken. Wenn wir hier ein Eichhörnchen hereinließen und eins hereinkäme und wir da Nüsse ausstreuen würden, würde das Eichhörnchen, wird die Experimente zeigen, hier auch so die Grabbewegungen machen und wieder weggehen, als ob da die Nüsse vergraben wären. Also das zeigt, ich möchte nicht Eichhörnchen diskriminieren, aber doch, das zeugt doch von wenig Reflexionsfähigkeit oder von Mangel an Reflexion. Die glauben, hier kann man auch graben und gehen dann, glauben, sie haben wirklich die Nüsse da vergraben. Also das ist eben der große Unterschied zwischen bloß instinktivem Verhalten, das Naturhaus zu hochinteressanten Ergebnissen führen kann und an sich erstaunlich ist, und dem, wie gesagt, bewussten Reflektieren im weitesten Sinne, dem Nachdenken über Möglichkeiten, und da setzt dann materielle Kultur im engeren Sinne an. Die ist also, wie gesagt, nicht nur bei Menschen, sondern mindestens auch bei Schimpansen, wohl auch bei anderen Primaten ausgeprägt ist. Hingegen das Zweite, wie gesagt, die geistige Kultur, die ist dann spezifisch menschlich. Das Ersinnen von Ideen und deren Weitergabe, deren gezielte Weitergabe über die Sprache und, wie gesagt, später dann über die Schrift. Soweit diese Unterscheidung. Noch aber haben wir nicht klar gemacht, was Kultur eigentlich ist. Versuchen wir es gewissermaßen enumerativ. Anders gesagt, was finden wir in jeder Kultur? Wir müssen ja hier uns vergegenwärtigen, es gibt nicht die Kultur schlechthin, sondern man kann Kulturanthropologen unterscheiden je nach Gesichtspunkt zwischen 5.000 und 6.000 verschiedener Kulturen derzeit. Was ist all diesem gemeinsam? Ich habe 10 Punkte hier aufgeschrieben. Zufall oder nicht, es sind genau 10 geworden aus meiner Sicht. und die wollen wir in der Folge etwas genauer uns anschauen. Das erste Merkmal jeder Kultur ist das Vorhandensein, die Verfügbarkeit von Werkzeugen. In jeder Kultur werden irgendwelche Werkzeuge hergestellt und verwendet. Wie gesagt, das können einfache Steinschleudern sein zum Beispiel, oder immer hochkomplizierte Geräte, Bohrmaschinen und alles Mögliche. Aber es gibt keine menschliche Kultur, die nicht irgendwo also Werkzeuge verwenden würde. Zweitens, Malerei. In all uns bekannten Kulturen versuchen Menschen, irgendetwas aus ihrer Umgebung oder ihrer eigenen Gedanken sozusagen abzubilden, zu zeichnen. Aus der Vorzeit des Menschen sind ja die Höhlenmalereien bekannt, zum Teil schon sehr subtile Zeichnungen, in Höhlen eben. Und wenn man diese Höhlenmalereien betrachtet, dann kann man auch Rückschlüsse ziehen darauf, was hat diese Menschen bewegt. Immer wieder sind Jagdszenen zum Beispiel festgehalten. Ja gut, das ist auch einsichtig, die Jagd spielte lange Zeit in unserer Evolution eine sehr, sehr wesentliche Rolle, war auch zum Teil sehr gefährlich. Und es ist ganz klar, würde ich sagen, dass also schon der frühe Mensch, sobald er zu malen, zu zeichnen begann, Jagdszenen porträtierte. Auf späterer Stufe kommen dann auch unterschiedliche Dämonen und so weiter dazu. Da kann man dann daraus schließen, ja, was der Mensch eben beschäftigt hat, auch schon der Tod, Weiterleben nach dem Tod und so weiter. Oder viele der Zeichnungen enthalten Tiere, einzelne Tiere. Da kann man daraus schließen, ja, tja, die und die Tiere haben den Menschen damals beschäftigt. Sei es, weil er sie verehrt hat. Der Höhlenbär wäre so ein Beispiel. Der Höhlenbär war nicht nur eine Jagdbeute, sehr gefährlich, gefahrvoll zu erlegen. Höhlenbären wurden auch verehrt. Noch heute bei arktischen Völkern kommt es vor, dass ein Höhlenbär, wenn er erlegt wird, dass man da sich bei Göttern bedankt, beziehungsweise beim Bären entschuldigt dafür, weil Bären durch ihre Eigenschaft gelegentlich sich aufzurichten und auf den Hinterbeinen kurz zu gehen, nicht genau aufrechter Gang, aber es kommt schon in die Nähe, irgendwie den Menschen immer fasziniert haben und auch aufgrund ihrer Größe, Höhlenbären waren ja gewaltige Tiere, die müssen den Menschen also sehr früh fasziniert haben, bitteschön.
So und so, und dass man, was das ich weitergegeben hat, das ist jetzt ein Ulk und das ist ein Block.
Scharfe Sonne. Also, ich stelle mir so vor, wie gesagt, obwohl wir auf die Sprache noch eingehen werden, dass also diese Zeichnungen, die Entwicklung der Höhlenmalerei und so weiter, in enger Verbindung mit der Evolution der Sprache gestanden hat, beziehungsweise gestanden haben muss. Dass man dann auch darüber sich unterhalten, ne? Was hast du da gezeichnet, nicht? Und was ist das und wie können wir das benennen und so weiter. Also da bin ich davon überzeugt. Also wie gesagt, Malerei jedenfalls als kulturelle Universalie, die relativ früh beim Homo sapiens auf jeden Fall einsetzte. Bei all diesen Dingen, bitte fragen Sie mich nicht, wann begann das genau, das können wir nicht sagen. Aus dem gibt es immer wieder neue Entdeckungen. Vielleicht entdecken wir irgendwann demnächst irgendeine Höhlenzeichnung, die noch viel älter ist als die bekannten. Also da ist noch mit einigen Überraschungen zu rechnen. Auf jeden Fall, nur darauf wollte ich hier hinaus eben das zweite Merkmal, dass wir in sämtlichen Kulturen finden, malen und zeichnen. Aber auch Kleinkinder üben sich ja immer gern mit indem sie irgendwas zu zeichnen beginnen. Übrigens, nebenbei erzählt, man hat schon vor Jahrzehnten also Schimpansen malen lassen, die haben da wieder herumgekleckselt und so weiter. Und das wurde dann von Kunstkennern, die nicht wussten, dass das die Schimpansen gemalt haben, als ein besonders ausdrucksstarke Malerei der modernen Kunst eingestuft. Gut, da könnte man dann drüber diskutieren, was ist Kunst, aber bitte, das würde jetzt zumindest hier und heute zu weit führen. Also, Werkzeuge sind universell, Malerei, Zeichnungen universell. Drittens. Erzählungen, Märchen und Legenden. Es gibt kein Volk, keine Kultur, in der nicht erzählt wird. Und in der nicht eben auch Märchen erzählt werden und Legenden entwickelt werden. Das ist ein ungemein reiches, reichhaltiges Feld unserer Kultur. Verschiedene Völker haben ganz spezifische Legenden und Märchen, natürlich bezogen auf ihre ganz spezifischen Lebensräume, ihre ganz spezifischen Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter. Und wie gesagt, das ist jedenfalls eine anthropologische Universalie, die auf alle Kulturen zutrifft. Aber immer unterschiedlich differenziert. Verschiedene Völker haben jeweils ihre eigenen Märchen und Legenden und so weiter. Das vierte, Musik. Es gibt keine Kultur, deren Angehörige, zumindest einige davon, nicht Musik machen würden. Welche Art Musik auch immer. Es geht hier nicht darum, ob uns das gefallen würde oder nicht. Musik wird überall betrieben. Auch da ist die Frage nach dem Ursprung offen. Irgendwann wird halt irgendein Neandertaler oder ein Homo erectus vielleicht schon begonnen haben. Das machen ja Gorillas auch und Schimpansen, die irgendwo drauftrommeln. Und das haben andere gehört und dann nachgetrommelt. Und so hat sich dann im Laufe der Zeit auch mit zunehmender Gehirnkapazität dann das entwickelt, was wir heute als Vielfalt der Musik kennen. Bitte. Bitte? Ja.
Die haben definitiv zumindest einer da auch Musik gehabt.
Eindeutig, ja. Bitte.
Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass auch angeblich so ist, dass Musik, also dass, wie soll man sagen, unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Kulturen auch gleich interpretiert werden. Also so, keine Ahnung, das ist jetzt so ein erbauliches Thema oder ein fröhliches Thema oder das ist ein trauriges Thema, dass das angeblich auch, weiß ich nicht, also dass das erkannt wird zwischen den Kulturen auch.
Ja. Wir kommen darauf zurück. Ja, das ist noch ein späterer Punkt. Aber Sie haben recht. Es wird viel Musik gemacht, beziehungsweise auch gesungen, aber das ist ja eigentlich damit verknüpft. Und dazu kann man dann auch Tanz zählen, auch getanzt wird überall oder herumgehüpft, herumgesprungen, wie auch immer. Da waren so vier. Das fünfte. Kleidung und Ornamente, also Schmuck. Das gibt es in allen Kulturen, sogar dort, wo die Leute halbnackt herumlaufen, irgendeine Form von Kleidung haben sie, zumindest symbolisch, und tragen irgendeine Form von Schmuck. Trophäen wurden wohl auch in allen Kulturen auf irgendeine Art und Weise gesammelt, bis zum heutigen Tag, Trophäen von erlegten Tieren oder was auch immer, was dann symbolhafte Bedeutung hat. Also auf jeden Fall ist auch das eine Universalie und in vielfältiger Weise bei den einzelnen Kulturen differenziert. Sechster Punkt, es gibt keine Kultur, die nicht irgendwelche Vorstellungen von Normen und Werten entwickelt hätte. Also Moralvorstellungen im weitesten Sinn. Die natürlich stark variieren von einer Kultur zur anderen, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich haben alle Kulturen, sind alle Kulturen Ideen von Werten und Normen eigen. Was ist wertvoll, was ist weniger wertvoll? Ideen darüber, wie sich der Mensch zu verhalten hat. Gesellschaftliche Normen, wie gesagt, ich betone noch einmal, die variieren von einer Kultur zur anderen Kultur sehr stark. Aber irgendeine Form von Normen, von Normvorstellungen gibt es natürlich überall. In Verbindung damit muss man auch natürlich Konventionen erwähnen, die sich aus den spezifischen Lebensbedingungen der jeweiligen Menschen ergeben. Tischsitten beispielsweise. Also man in China mit Stäbchen isst, in unseren Breiten mit Messer und Gabel. Es gibt andere Kulturen, wo nur mit Löffeln gegessen wird, wieder andere essen mit bloßen Händen. Eine große Vielfalt von Sitten und Gebräuchen, Konventionen, die also mit Werten und Normen im Sinne der Moralphilosophie nichts zu tun haben, aber die irgendwie auch soziale Bande stiften. Der ist auch mit Stäben, ich auch, wir gehören irgendwie zusammen und so weiter und so fort. Dann der nächste Punkt, was allen Kulturen eigen ist, sind Religionen und Mythen. Religion ist eine menschliche Universalie. In allen Kulturen finden wir irgendwelche, wie auch immer, geartete Vorstellungen von einem höheren Wesen. Es können auch Naturreligionen sein, nicht wahr? Der Glaube, dass bestimmten Objekten, Bäumen zum Beispiel, eine bestimmte göttliche, könnte man sagen, Bedeutung zukommt. Oder der Glaube an einen persönlichen Gott, oder der Glaube an viele Götter und so weiter. Aber grundsätzlich ist Religiosität ein Merkmal des Homo sapiens und hat sich in unterschiedlichsten Kulturen auf vielfältigste Weise differenziert und entwickelt. Das sagt nichts über die Gültigkeit der Glaubensinhalte aus, sondern sagt etwas darüber aus, dass in uns Menschen sehr tief bestimmte Ideen verwurzelt sind über Möglichkeiten von höheren Wesen, eines geordneten Kosmos. Wir kommen auf diese Frage noch später zurück. Religiosität ist ja auch in den letzten Jahren wiederholt Thema von Überlegungen in der Evolutionsbiologie gewesen, auf der Basis der Frage, ja, wozu dient Religion eigentlich, wozu glauben Leute Dinge, die sie nie beweisen können und so weiter. Die Antwort liegt nahe, weil wahrscheinlich Religiosität zumindest für einen signifikanten Prozentsatz der Menschen einen Anpassungsvorteil bringt. Nach neueren Untersuchungen, soweit ich mich erinnere, sind ungefähr 81% aller Menschen, das ist schon ziemlich viel, in irgendeiner Art und Weise religiös. Bitte.
Sie gesagt haben, dass das nichts über die Gültigkeit aussagt, dass der Menschen hier liegt, die Religion. So könnte man vielleicht auch sagen, dass die Vielfalt eigentlich ein Anhaltspunkt dafür ist, dass vielleicht eine Religion, die eine absolute Exklusivität in Anspruch nimmt und sagt, das ist die einzige Wahrheit, dass das eher ein Anhaltspunkt dafür ist, dass es nicht so sein soll,
natürlich,
dass es eine Vielfalt gibt.
Natürlich, das gilt auch für Moral, für Werte und Normen. Zwar hat jede Kultur irgendeine Vorstellung davon, aber jede Kultur eine andere. Nicht? Und so wie es keine absoluten Werte gibt, aus meiner Sicht und aus der Sicht einer evolutionären Ethik, so kann es auch keine absoluten religiösen Wahrheiten geben, sondern das sind Glaubensinhalte, nicht wahr? Menschen glauben dieses oder jenes, je nach Lebenssituation. Also wie gesagt, damit ist nicht etwa Gott bewiesen, falls sie das glauben sollten, sondern damit ist nur gezeigt, dass der Glaube an Gott oder an ein wie auch immer geartetes höheres Wesen im Menschen tief verwurzelt ist und heute noch, wie gesagt, unter 81%, das mögen ein paar mehr oder weniger sein, der Menschen ausgeprägt ist. Und das muss ja irgendwelche Ursachen haben und wie gesagt, man kann damit rechnen oder davon ausgehen, dass Religiosität, religiöser Glaube für die Betroffenen, für die, die ihm anhängen, irgendwelche Vorteile bringt. Und Religionen, soziale Banden stiften, ist zunächst einmal einsichtig, nicht wahr? Gemeinsamer Glaube verbindet und macht die betreffende Sozietät stärker. Dass das dann auch Ausartungen haben kann, wie etwa der heutige islamische Fundamentalismus zeigt, ist eine völlig andere Frage noch. Bitte.
Ich habe bis diesen Sommer eigentlich an den Homo religiosus geglaubt. Nun war ich in China und bin dem Buddhismus nachgegangen. Und wir verwechseln immer den Buddha mit einem Gott. Und in Sri Lanka haben mir die Buddhisten auch gesagt, das ist unser Lord in Anpassung an unser Denken. Ich habe dann den Eindruck gehabt, dass das kein Gott ist in China, sondern das ist etwas, was man verehrt.
Ja.
Dass man etwas Luminöses. Und in dem Sinn kein Gott, also kein Homo religiosus, sondern das, was einem, eben was man verehrt.
Na gut,
das ist das Primäre.
Klar, schon der Ausdruck Religion von Religare im Lateinisch heißt ja die Bindung an etwas. Das Gebundensein an etwas, das Verehren von etwas im weitesten Sinne. Und das können dann und sind auch im Christentum natürlich nicht nur Gott als Solcher, sondern auch die ganzen Propheten, die ganzen Heiligen, Vorstellungen von Engeln und was alles dazugehört. Das heißt, religiöser Glaube kann und hat auch im Laufe der Geschichte bei unterschiedlichsten Kulturen eine höchst große Zahl von Figuren hervorgebracht, auch von Vermittlern zwischen diesseits und jenseits und alles Mögliche. Und interessant ist dabei natürlich auch, dass bei vielen Völkern und Kulturen Götter oder gottähnliche Wesen, um das vorsichtig auszudrücken, für verschiedenste Anlässe erfunden worden sind. Nicht die alten Griechen und Römer hatten ja Götter für alles Mögliche. Da gab es Weingötter genauso wie Kriegsgötter. Die Kriegsgötter haben den Krieg entschuldigt. Wir haben ja nicht den Krieg begonnen. Gott hat uns das eigentlich, Ares etwa, hat uns das befohlen. Und vieles andere mehr. Also die hatten für alles Mögliche Götter, was ein Zeichen war eben dafür, dass sie einerseits sich selber entlasten. Nicht? Götter sind für alles verantwortlich. Andererseits auch als Druckmittel. Und Götter können uns auch bestrafen. Und im antiken Griechenland, da gab es ja dann einige philosophische Strömungen, die man heute im weitesten Sinne als atheistisch auch bezeichnen würde. Etwa die Atomisten, die wollten also den Leuten die Furcht vor den Göttern nehmen. Alles besteht ja eigentlich nur aus Materie, es gibt keine Götter und so weiter. Aber und das würde hier schon zu weit ins Detail führen. Also jedenfalls sind Religionen, ist Religiosität oder religiöser Glaube in allen Kulturen auf die eine oder andere Art und Weise verbreitet. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte, 8er Punkt. In dem Zusammenhang gibt es auch keine Kultur, in der nicht irgendeine Vorstellung vom Weltanfang und vom Weltende entwickelt worden sei. Kosmogonische Mythen, also Mythen über den Ursprung der Welt, finden wir in unterschiedlicher Form bei verschiedensten Völkern in der Geschichte bis hin natürlich zur Gegenwart. Und auch Ideen über das Weltende. Ich hatte ja im letzten Semester eine Vorlesung über die Apokalypse, die dabei waren. Werden Sie erinnern, wie viele Vorstellungen der Mensch bis heute hatte, nicht wahr, entwickelt hat, wie wann die Welt untergehen wird, was da für Mechanismen wirksam sein mögen, welche bösen Kräfte am Werk sind, am Werk waren und so weiter, Sintflutmythen und vieles andere mehr. Das wirft natürlich Licht auf, wir kommen darauf später auch noch zurück, auf ein grundlegendes Muster unseres kognitiven Verhaltens, nämlich bei allem, was existiert, letzten Endes der gesamten Welt, einen Anfang und ein Ende annehmen zu müssen. Unser gesamter Erkenntnisapparat ist so beschaffen, dass wir uns eine Welt ohne Anfang und ohne Ende, Unendlichkeit oder Ewigkeit nicht wirklich vorstellen können. Es gibt zwar diese Begriffe Unendlichkeit und Ewigkeit und so weiter, aber sie sind für uns nicht vorstellbar, sondern in unserem Erkenntnisapparat ist verwurzelt die Vorstellung, es muss alles einen Anfang haben und ein Ende haben. So wie in unserem Leben das auch erleben, alles beginnt irgendwann, dann geht es zu Ende, auch unser eigenes Leben hat irgendwann begonnen, irgendwann wird es leider zu Ende sein. Und das wurde natürlich früh schon übertragen auf den gesamten Kosmos, auf die gesamte Welt. Irgendwann muss die entstanden sein, aber irgendwann muss sie auch zugrunde gehen. Aufgrund welcher Umstände auch immer. Es gibt heute das nur als Seitenbemerkung. Also eine die gängige Theorie ist nach wie vor die vom Urknall, demzufolge das Universum vor 12 oder 13 Milliarden Jahren entstanden ist, infolge einer gewaltigen Explosion, die wir uns aber nicht so vorstellen dürfen, wie wenn hier eine Bombe explodiert. Gut, das ist dann aus physikalischer, kosmologischer Sicht die Bestätigung, die Welt hat einen Anfang, aber es gibt andere Modelle, das sogenannte Steady-State-Modell, das heißt, das Universum gab es schon immer, es expandiert, dann sieht es sie wieder zusammen, implodiert gewissermaßen, dann entsteht es wieder und so weiter und das in unendlich langen Zeiträumen. Nun, das können wir uns auf jeden Fall nicht vorstellen.
Vor dem Urknall zu sprechen ist ein bisschen schwierig, da sei das nicht der Urknall entsteht oder in Existenz tritt oder wie immer wir das
vorstellen. So ist es, ja. Wir sind also, ja, bitte, etwas lauter bitte. Ja. Also vorstellen können wir uns keines von beiden eigentlich, denn wenn man mit Kosmologen spricht, was war dann der Urknall? Also vor dem Urknall kann nichts gewesen sein, weil das kreatürlich ist. Und wenn die Welt mit dem Urknall beginnt, gab es keinen zuvor. Die Zeit entsteht ja erst mit der Welt. Dann kriegt man als Antwort, aus dem Nichts. Na gut, was ist das Nichts jetzt? Nichts, wie kann aus dem Nichts irgendwas entstehen? Unsere Erfahrung zufolge geht das nicht. Da antworten Kosmologen üblerweise, naja, es gab da eine Singularität. Da weiß ich nicht so recht, bitte, ich bin kein Kosmologe und kein Astronom, aber das ist dann doch schon so abstrakt, dass es mir auch schwerfällt, mir da irgendwas darunter vorzustellen. Eher vorstellbar ist für uns, für mich zumindest, der endgültige Kollaps. Da gibt es eben nichts mehr.
Der Punkt ist, glaube ich, einfach der, dass wir wissenschaftlich keine Aussagen über diesen Punkt hinaus treffen können, weil wir weiter unser Erfahrungs- und unser Vorstellungshorizont einfach endet. Also wir sind nur beschränkte Wesen.
Ja, umso besser ist daher nachzuvollziehen, dass alle Völker, sofern sie eben nicht Naturwissenschaft betrieben haben, aber die Frage lag immer irgendwie in der Luft, woher kommt das alles, wann ist es entstanden, dass die dann unterschiedlichste Mythen auch entwickelt haben, die überhaupt nicht beweisbar oder widerlegbar sind. Da kann alles Mögliche dahinter gewesen sein, bitte.
Die Diskussion über
Urknall
und alles, was glaubt, die evolutionische Leinebeck-Diskussion.
Das geht
einfach
nicht.
Also die Evolution oder der Konstrukt der Evolution hat im Endeffekt auch denselben Zweck wie Urknall, weil alles immer erst im Nachhinein erklärt werden kann. Also wir sehen zurück und bilden uns dann eine Urknalltheorie, weil das Zeug sich ausdehnt und irgendwo muss es sich ausdehnen. Also gleich mit der Evolution, das hat sich definitiv entwickelt, aber
ja gut, das. Das ist dann direkt dazu?
Ja, zum Augustinus, der war genau am selben Punkt. Gott hat die Zeit erschaffen und für die, die gefragt haben, was war vor der Zeit, hat er die Hölle erschaffen. Ja,
ja, und zu der Frage nochmal, das ist ein grundsätzliches methodisches Problem. Natürlich können wir alle Phänomene erst im Nachhinein rekonstruieren. Das ist ganz klar, das ist das Wesen auch der Evolutionstheorie, auch das Wesen der kosmologischen Theorien, das Wesen auch der Geschichte, nicht wahr? Dass wir alles, was bisher geschehen ist, wann auch immer es begonnen hat, klarerweise erst im Nachhinein rekonstruieren können und die Frage nach dem Anfang erst im Nachhinein stellen. Und daher sind auch alle diese Modelle sehr kompliziert und daher ist wahrscheinlich die Frage nach dem Weltanfang letzten Endes für unseren natürlichen Anschauungsapparat niemals wirklich befriedigend zu beantworten, es sei denn, wir begnügen uns einerseits mit hochkomplexen, mathematisch gestützten Theorien oder wir begnügen uns damit, gut, da gab es irgendwelche höhere Wesen, die haben das da erschaffen, hinterfragen nicht weiter, wer oder was das war.
Es gibt doch den Materie-Energie-Haltungsgrundsatz.
Ja. Wenn wir davon ausgehen, die Welt ist einmal entstanden mit dem sogenannten Urknall, dem Big Bang, dann beginnt alles ja erst damit. Auch die Energieerhaltungssatz und alles, die Entropie und Negentropie, was immer an physikalischen Gesetzmäßigkeiten wir heute kennen, ist erst damit entstanden. Und vorher darf man gar nicht sagen, gab es ja nichts, daher auch keine Gesetzmäßigkeiten. Ja? Tja, ich bin auch nicht ganz beruhigt damit, aber was soll ich Ihnen sagen? Lesen Sie etwa, das ist ein älteres Buch, aber im Prinzip ist das genauso, die heute an die Urknalltheorie vertreten. Also nichts wesentlich anderes von Stephen Weinberg, 1977 schon erschienen, die ersten 3 Minuten in der Entstehung des Universums. Ich habe das Buch immer wieder zitiert. Ich habe mir es damals als Student noch gekauft und dachte, der Titel der ersten 3 Minuten, das ist wohl ein Werbegag vom Verlag, damit er so das in die Augen sticht. Nein, das war kein Werbegag. Der Stephen Weinberg glaubt tatsächlich zu wissen, wie die ersten 3 Minuten, ja sogar die ersten Sekunden nach dem Urknall, was dann passiert ist. Aber das ist natürlich eine völlig andere Abstraktionsebene. Kein Evolutionsbiologe wird behaupten oder Ihnen sagen, ja, ich weiß es genau, was die ersten 3 Minuten nach der Entstehung der Wölfe passiert ist. Die Wölfe sind fließende Übergänge, da gab es keine Minuten oder Sekunden, da gab es Jahre, ja, Millionen. Und da ist erst die Frage, was ein Wolf überhaupt ist. Also eine völlig andere Fragestellung. Während also die Kosmologen, ja, wir wissen, das ist ziemlich genau, die ersten 3 Minuten, die ersten 3 Sekunden, wann begann sich das auszudehnen, was war da für eine Masse, Energie und so weiter und so weiter. Aber das sind sehr abstrakte Modelle, die insoweit interessant sind, als sie sich, so wie vieles, auf das wir uns noch beschäftigen, unserer natürlichen Anschauung völlig entziehen, aber trotzdem können solche Modelle in sich schlüssig sein und mit mathematischen Formeln so konstruiert, dass sie sich quasi selber bestätigen. Aber bitte um Geduld, einiges werden wir noch später besprechen. Hier wollte ich nur eigentlich nichts weiter als darauf hingewiesen haben, dass eben die Idee, die Frage, woher kommt die Welt, wann ist sie entstanden, wann geht sie unter, der Menschen eigen ist und daher in unterschiedlichen Kulturen auch gestellt und auf verschiedene Art und Weise beantwortet wurde. So, da haben wir noch zwei kulturelle Universalien, zwei Punkte, zwei Merkmale, die allen Kulturen eigen sind. Das eine sind Rituale und Feste. Alle Völker feiern irgendwelche Feste und haben Rituale. Das sind zum einen private Feste, Geburtstage beispielsweise, oder in unseren Breiten, man verabschiedet einen lang gedienten Mitarbeiter einer Firma, veranstaltet ihm zu Ehren ein Fest, oder bitte im akademischen Bereich Promotions- und Sponsionsfeiern und vieles andere mehr. Auf der anderen Seite sind es offizielle Feiertage, die dann die gesamte Kultur betreffen, im Christentum, Weihnachten, Ostern, Allerheiligen und so weiter. Ich habe mir sagen lassen, in Nigeria beispielsweise, in der Stadt Lagos, leben ungefähr 400 verschiedene Kulturen. Also da gibt es täglich irgendwo einen Feiertag. Ganz verschiedene Völker, die dort leben, ihre eigenen Feiertage. Aber da muss man vielleicht nicht nach Nigeria gehen. Es gibt auch in unserem Breit, wenn Sie nur vergleichen, Österreich, Deutschland, Schweiz, unterschiedliche Nationalfeiertage zum Beispiel. Durch Zufall habe ich im Blick auf einen Kalender, das ist ein deutscher Kalender vom Verlag Hirzel, bekomme ich den immer geschenkt zu Weihnachten. Der 31. Oktober, also nächste Woche am Mittwoch, ist in verschiedenen Bundesländern in Deutschland der Tag der Reformation. In Mecklenburg-Vorpommern, in weiß nicht wo sonst noch, auch in einigen anderen Ländern, hier zum Beispiel ist das nicht der Fall. Also, private Feste und eben gewissermaßen kollektiv verordnete, die aber eben von einem zum anderen Land, von einer zur anderen Kultur variieren. Aber grundsätzlich steckt in uns die Tendenz, wie gesagt, irgendetwas zu feiern. Bestimmte Punkte zu markieren, Punkte des eigenen Lebens, Höhepunkte vor allem, oder auch bestimmte Punkte in der Entwicklung des eigenen Volkes, der eigenen Kultur zu markieren. Und der letzte Punkt, ganz besonders wichtig, wir werden darauf dann auch im Kontext der Sprache noch eingehen, Symbolismus, Symbolbildung. In allen Kulturen operiert man mit Symbolen. Ein Symbol ist ganz einfach definiert, oder der Symbolismus ist ganz einfach definiert, der Umstand, dass man anstelle realer, natürlicher, greifbarer Objekte ein Symbol setzt. Und dass ich beispielsweise diese zwei als Plus betrachte, oder wenn das Strich länger ist, dann ist da jemand gestorben und vieles andere mehr. Sie sehen, wenn Sie auf die Straße gehen, Sie sind von lauter Symbolen umgeben. Nicht? Das Essen verboten, Trinken verboten, Rauchen verboten, Gehen verboten, alles durchgestrichen. An allen Ecken und Enden haben sie Symbole dieser Art, Verkehrszeichen zum Beispiel natürlich auch, und dann auch hochkomplexe religiöse Symbole und vieles andere mehr. Der Mensch wurde wiederholt auch nicht nur als Homo religiosus, auch als Homo symbolicus charakterisiert, das symbolhafte Wesen. Das haben, soweit wir wissen, auf der Erde keine anderen Lebewesen. Kein Lebewesen arbeitet mit abstrakten Symbolen. Letzten Endes ist unsere Schrift eine Symbolschrift. Wir setzen anstelle von Wörtern oder Silben einzelne Buchstaben. Die ganze Mathematik ist ein einziger Symbolismus, letzten Endes. Wir setzen anstelle von realen oder angenommenen realen Objekten bestimmte Zeichen, Integralzeichen und alles Mögliche und können damit operieren. Also der Symbolismus, die Symbolbildung ist erstens ein typisches Merkmal der späten Evolution der Menschen, des Homo sapiens, des Neandertalers, sicher zum Teil auch, und ist daher auch in allen Kulturen anzutreffen. So, das wären also jetzt die, bitte.
Also mir geht etwas jetzt ab in diesen 10 Punkten, weil ich denke, dass die grundlegende Voraussetzung, dass man von einer geistigen Kultur sprechen kann, doch die Bildung einer strukturierten hierarchischen Gemeinschaft ist. Die eigentlich Voraussetzung ist, also ich denke mir das jetzt mal so, dass die auch nicht im Grund ist, warum sie Personen und Mittel herausbilden. Weil in einer hierarchischen Struktur also auch unterschiedliche Niveaus herrschen, das heißt also, dass diejenigen, die an der oben sind, also durchaus die Unteren manipulieren können und auf diese Weise natürlich Systeme entstehen.
Vielleicht, ja.
In der Form dann zur Ausprägung gebracht haben, wie wir sie heute kennen. Und dass wir eigentlich uns im Laufe der Geschichte beginnen, eben auch aus diesen hierarchischen Strukturen wieder zu emanzipieren. Aber das ist ein System, das ohne das eine Kultur nicht denkbar
wäre. Ich komme gleich drauf, haben Sie was Ähnliches?
Nein, aber ich denke, dass Drogenkonsum in welcher Form auch immer auch ein Merkmal von Kultur allgemein ist und dass das eine Fehlerliste
ist. Naja, das würde ich dann, also Drogenkonsum, Sie haben recht, ich habe ja zum letzten Mal gesagt, der Zoologe Reihholf, der brachte sogar Alkohol ins Spiel, also der am Anfang war der Rausch bei der Sesshaftigkeit, da ist schon was dran. Aber das würde eigentlich in den Kontext verschiedener anderer Dinge hier setzen, vielleicht nicht als eigenes, aber wenn Sie so wollen, bitte schreiben Sie gerne, Punkt 11, Rausch und Drogen, Besäufnisse. Ich habe nichts dagegen. Ja, zu Ihrer Frage, die ist natürlich ziemlich komplex, aber vielleicht sollte man statt kulturelle Evolution immer soziokulturelle Evolution sagen. Ich habe das deswegen nicht extra so betont, weil ja jede Kultur an das Zusammenleben von Menschen gebunden ist. Wenn irgendwo ein einsamer Hominide ein paar Steine behauen hat und das niemand gesehen hat, niemand imitiert hat, niemand tradiert hat, dann war das nicht Kultur. Das war eine einmalige Leistung eines einsamen Wolfes, und Anführungszeichen. Das wurde wieder vergessen, so wie zum letzten Mal der Dackel, den ich erwähnt habe, der sein Wissen über die Einwegflasche mit ins Grab genommen hat, weil sich kein anderer Hund dafür interessiert hat. Und damit war das erledigt. Das ist dann nicht Kultur. Was Hierarchien betrifft, würde ich sagen, die kamen ja eher später. Die traditionellen, die ältesten Sozietäten, die Jäger- und Sammlergesellschaften, waren ja nicht so hierarchisch strukturiert wie dann spätere Sozietäten gleich. Natürlich gab es Individuen, die etwas mehr wussten, denen man dann auch mehr glaubte, die eine Beute aufspürten und dann folgten ihnen die anderen. Aber es war nicht so streng hierarchisch organisiert, wie es in den späteren Phasen der kulturellen Evolution der Fall war. Bitte. Bitte?
Hierarchien gibt es ja bei Tieren auch.
Ja. Ja, aber das hat mit Kultur nicht, also, ja, es hat mit Kultur insoweit zu tun, dass es bei Menschen zumal dann einige vorgeben können, was so geschehen hat, beziehungsweise andere ihnen nachfolgen.
Das ist manipulativ genützt worden, ne?
Selbstverständlich.
Das ist ja genau das, was.
Selbstverständlich. Aber ich sprach hier nur zunächst einmal über ganz grundlegende Merkmale, die alle Kulturen innehaben. Und klar, also das als Nachtrag, es ist immer soziokulturelle Evolution gemeint, weil kulturelle Traditionen ja an das Vorhandensein von Gruppen im weitesten Sinne gebunden sind. Das können kleine Gruppen sein oder eben auch ganz große, aber jedenfalls war die Gruppenbildung die Voraussetzung für kulturelle Evolution. So, jetzt haben wir hier also 10 oder wenn Sie so wollen 11 Merkmale, denken Sie drüber nach, vielleicht fallen Ihnen noch weitere ein, die jede Kultur kennzeichnen. Können wir jetzt auf dieser Basis Kultur ganz allgemein definieren? Ich würde sagen, ja, mit aller Vorsicht. Kultur bedeutet das Vorhandensein, die Verfügbarkeit dieser 10 oder 11 Phänomene und, jetzt kommt das Entscheidende, deren jeweilige Tradierung, Weitergabe. Und die Verfügbarkeit, das Vorhandensein dieser 10 oder 11, meinetwegen können sie auf 14 auch kommen, Phänomene, Merkmale, Eigenschaften und, ganz entscheidend, deren jeweilige Weitergabe. Und damit kommen wir zur entscheidenden Frage, nämlich dem Verhältnis zwischen biologischer und kultureller Evolution bzw. Unterschiede. Man hat immer wieder natürlich Kulturen mit Organismen verglichen. Das geht zurück bis in die Antike. Also ja, Kulturen entwickeln sich ähnlich wie ein Organismus. Da gibt es die Frühphase, nicht wahr? Oder die Geburt, dann die Kindheit einer Kultur, die Blüte einer Kultur, dann wieder der Niedergang, also der Tod einer Kultur. Gut, das sind ja bloße Analogien oder Metaphern, die nicht viel aussagen über das wirkliche Verhältnis von biologischer und kultureller Evolution. Der deutsche Anthropologe Christian Vogel spricht hier treffend von dem Unterschied zwischen biogenetischer und tradigenetischer Information. Ich werde gleich auf das genetisch zu sprechen kommen. Biogenetische und tradigenetische Evolution. Schauen wir uns mal die Unterschiede an zwischen der organischen, biologischen oder eben auch im Sinne von Vogel der biogenetischen und der tradigenetischen Evolution. Erstens, im biologischen Bereich ist Information genetisch verschlüsselt in Genen und wird über den Prozess der Fortpflanzung von einer zur anderen Generation linear weitergegeben. Die Gene sind gewissermaßen der elementare Baustein, die Einheit der Weitergabe von Information, von genetischer bzw. biologischer Information. Während im kulturellen Bereich die Einheit der Information nicht Gene sind, sondern Ideen. Man verwendet vielfach auch analog zum Gen den Ausdruck Mem, ein etwas abstrakter Begriff. Beides, Gene und Meme, sind Replikatoren. Sie vervielfältigen sich, sie vermehren sich, aber auf eine ganz spezifische Art und Weise. Daher zweitens, im biologischen Bereich erfolgt die Weitergabe der Information, die Gene, wie schon gesagt, durch den Prozess der Fortpflanzung, der üblicherweise, wie es abgesehen von Einzellern, die sich durch einfache Zweiteilung vermehren, die üblicherweise als sexuelle Fortpflanzung geschieht und den direkten körperlichen Kontakt zwischen zwei Individuen zur Voraussetzung hat, männlich und weiblich. Während im Bereich des Kulturellen extrasomatische Strukturen maßgeblich sind, das heißt, Information pflanzt sich nicht durch den direkten körperlichen Kontakt zwischen zwei Individuen fort, sondern wird auf außerkörperlichen Trägern aufgezeichnet, zum Beispiel ursprünglich auf Tontafeln oder dann später auf Papier, in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften oder heutzutage auch eben in den Datenverarbeitungslagen, in Computern, Internet. Information wird also, kulturelle Information, Ideen, Meme, wenn Sie so wollen, werden in außerkörperliche Träger projiziert, dort aufgezeichnet und sind dann für jedermann, jeder Frau abrufbar, auch wenn der Urheber dieser Information gar nicht mehr lebt. Das ist ein ganz entscheidend Neues, verglichen mit der organischen Evolution, was ganz anderes. Wir können heute Texte von Platon oder Aristoteles, Kant, Darwin, Spinoza, Einstein und so weiter lesen und verstehen, so gut es geht, auch wenn die betreffenden Urheber dieser Texte längst tot sind.
Warum schließen Sie die mündliche Tradierung aus?
Haben Sie nicht ausgeschlossen?
Naja, aber die haben keinen Träger in dem Sinn, wo man dann nachschauen kann.
Ich habe sie nicht ausgeschlossen. Sie ist die Vorstufe gewissermaßen dessen, was ich sagte, der Aufzeichnung in außerkörperlichen Strukturen. Und natürlich gibt es auch eine orale Tradition, das habe ich ja damit nicht geleugnet, dass von einer zur anderen Generation Mythen, Märchen, Legenden sind ja ein typisches Beispiel. Sie wurden ja nicht alle aufgezeichnet. Nur, das Problem ist das, dass in solchen Fällen, wenn dann die betreffende Kultur, das betreffende Volk, egal aus welchen Gründen, ausstirbt, ist das ein für alle Mal weg, wenn das niemand aufgeschrieben hat. Nicht? Und die nehmen dann ihre Information ins Grab mit. Hingegen, was aufgeschrieben, niedergeschrieben, festgehalten ist und bewahrt wird, das überdauert die physischen Träger der Information. Und das ist ganz entscheidend für den Prozess der kulturellen Evolution insgesamt und überhaupt. Das war also der zweite Punkt. Hier natürlich Sprache und Schrift. Nicht? Also das ist hier klarerweise die Voraussetzung, wobei es unterschiedliche Schriften gibt, wie Sie wissen, darauf kommt es nicht an. Es kommt nur darauf an, wie gesagt, dass wir Ideen, nicht, dass Ideen eben nicht so wie die Gene von der körperlichen, physischen Existenz ihrer Träger abhängig sind, sondern in außerkörperlichen Objekten niedergelegt werden können, die unabhängig von dem, der sie geschaffen hat, dann verfügbar sind. Sofern man auch nur die Sprache versteht und die Schrift lesen kann, in der sie niedergelegt sind. Das Problem vieler ausgestorbener Völker und Sprachen ist ja gerade, dass sie keine Schriften hinterlassen haben und daher werden viele ein für alle Mal wahrscheinlich im Dunkeln bleiben, weil Linguisten und Sprachwissenschaftler ja nicht auf eine Sprache stoßen können, die niemand aufgezeichnet hat und von der es überhaupt keine Spuren gibt. Ja?
Der zweite Punkt ist einfach, wenn etwas wirklich niedergeschrieben ist und so weitergegeben wird, dann verändert sich das Meme ja an sich nur dann durch die Interpretation. Aber bei der oralen Tradition, ich meine, das ist eine stille Post im Endeffekt.
Na gut.
Ja, siehe zum Beispiel Homer. Ja. Die Ilias ist sicher über Minimum 200 Jahre weitergegeben worden, bevor es jemand aufgezeichnet hat. Und den haben wir dann Homer genannt. Ja.
Natürlich, und es ist auch klar, dass bei der oralen Tradition man auch aufpassen muss, was dann noch weitergegeben wird im Laufe der Jahrhunderte. Das wandelt sich auch. Leute erzählen ja nicht immer eins zu eins, sondern schmücken dann Dinge auch noch aus. Ich kenne gute alte Erzähler, wo ich dieselbe Geschichte in 5 Versionen gehört habe und nie wissen werde, was da wirklich passiert. Aber eine schöne Erzählung ist sie jedenfalls. Aber wir wollen ja auch belustigt werden. Erzählen hat ja auch den Sinn, dass wir uns erfreuen. Nicht? Aber jedenfalls, wie gesagt, ganz entscheidend eben die Möglichkeit der außerkörperlichen, extrasomatischen Speicherung und Weitergabe von Informationen, das ist grundverschieden von der genetischen Speicherung und Weitergabe von eben biologischer Information. Und daraus gibt es ja auch der dritte Punkt, die organische oder biologische Evolution verläuft insgesamt relativ langsam, auch wenn, wie gesagt wurde, das Tempo, das Evolutionstempo unterschiedlich ist, aber insgesamt verglichen mit der kulturellen verläuft sie langsam. Die kulturelle Evolution hingegen relativ sehr schnell, mit inzwischen beängstigendem, atemberaubendem Tempo. Wenn man vielleicht einen kleinen Nachtrag, was ist Kultur, wann beginnt Kultur, wenn man jetzt eben Werkzeugherstellung im engeren Sinne als Kriterium für materielle Kultur zumal hernimmt, dann geht Kultur natürlich Jahrmillionen zurück. Schimpansen haben sie auch und schon unsere ersten, frühesten Vorfahren werden irgendwas mit Steinen gemacht haben und so weiter. Wenn man Kulturen aber festlegt als Hochkulturen, mit den Merkmalen dann über Werkzeuge hinaus, nicht vor allem Wertvorstellungen, Normen, Schmuck und religiöser Glaube und so weiter, dann setzt das natürlich wesentlich später an. Wiederum fragen Sie mich nicht genau wann. Also ist Kultur insgesamt ein sehr, sehr junges Gebilde, verglichen mit den 3,8 Milliarden Jahren, die die gesamte organische Evolution bislang in Anspruch genommen hat. Und die Differenzierung in unterschiedliche Kulturen erfolgte, verglichen mit der biologischen Evolution, mit geradezu ungeheurer Geschwindigkeit. Binnen weniger Jahrtausende eigentlich. Und das ist eben nur möglich, weil Information auf die vorhin beschriebene Weise weitergegeben und auch modifiziert werden kann. Es bleibt ja nicht starr, Information wird ja auch abgewandelt, verändert, modifiziert eben. Das nächste Merkmal und der nächste Unterschied, in der organischen Evolution gibt es keine direkte Vererbung erworbener Eigenschaften. In der kulturellen Evolution ja. Das heißt, das klassische Beispiel ist im Bereich der Biologie, im Bereich der biologischen Evolution, ein Spitzensportler meinetwegen, ein Boxer, der im Laufe seiner Zeit also sich Muskeln antrainiert und so weiter, das ist individuell erworben. Dessen Sohn, falls einer hat, wird nicht auch schon als Boxer zur Welt kommen. Also die individuellen Merkmale, die durch spezifisches Training und so weiter erzielt werden, werden biologisch nicht direkt auf die nächsten Nachfahren weitervererbt. Während im Bereich des Kulturellen, was sie individuell lernen, können sie unmittelbar auf die Nachkommen weitergeben. Was sie heute erfahren an Neuigkeiten, was sie heute an Informationen aufnehmen, wie hart auch immer, wenn sie sich das merken, können sie dann ihren Kindern unmittelbar erzählen, sobald die soweit sind, dass sie das verstehen. Also eine direkte jetzt Vererbung unter großen Anführungszeichen von erworbenen Eigenschaften, erworbenen Leistungen, von Lerninhalten. Nächster Punkt. Die organische Evolution ist nicht zielintendiert. Wir haben darüber gesprochen, es gibt keine Absichten, keine Ziele, keinen Plan. In der kulturellen Evolution werden hingegen zumindest im Einzelnen bestimmte Ziele verfolgt. Jemand, der einen Computer herstellt oder sonst ein Gerät, hat damit ein bestimmtes Ziel vor Augen. Der möchte damit einen bestimmten Zweck erreichen. Also kulturelle Objekte, Gegenstände sind immer Ausdruck von menschlichen Zielen, Zwecken, Absichten. Die können zwar auch gründlich daneben gehen, aber jedenfalls die Absicht ist einmal da. Das heißt nicht, dass die gesamte kulturelle Evolution von vornherein geplant war. Für die gesamte kulturelle Evolution gilt genauso wie für die organische. Sie ist einfach passiert. Es war nicht so, dass vor ein paar Jahrtausenden und Hunderttausend Jahren sich ein paar Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, ab morgen betreiben wir Kultur und die kulturelle Evolution wird dann so und so verlaufen. Sondern das ist einfach passiert, als Prozess der Eigendynamik. Aber immer stehen dahinter, im Gegensatz zur organischen Evolution, denkende Gehirne, die irgendetwas wollen. Und der letzte Punkt, vielleicht etwas ganz Entscheidendes, wenn wir ein einfaches Schema die organische Evolution führt immer zu bestimmten Arten. Arten verändern sich, es ist eine neue Art. Also die Produkte, plakativ gesagt, der organischen Evolution sind immer Arten. Während die kulturelle Evolution, nehmen wir es mal ganz schematisch vereinfacht an, das hier ist es die Linie, die zum heutigen Menschen führt und irgendwo da beginnt die kulturelle Evolution. Was sind die Ergebnisse, die Produkte der kulturellen Evolution? Natürlich nicht Organismenarten, sondern Kulturen. Erzeugt von einer und derselben Art, von einer und derselben Spezies. Wir werden hier weiter dann so einen Stammbaum zeigen, die kulturelle Evolution. Dann sind die Endpunkte jeweils Kulturen und nicht Arten. Ja, und was ganz Wichtiges hätte ich fast vergessen, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Für die kulturelle Evolution gilt im Gegensatz zur organischen Evolution, dass die Information, also die intellektuelle Information, kreuz und quer gewissermaßen übertragen werden kann. Das wurde vorhin von einem von Ihnen angedeutet. Organismenarten können sich nicht beliebig kreuzen. Es können nicht Elefanten und Giraffen gegenseitig genetische Informationen austauschen. Es können sich nicht Alligatoren mit Straußen paaren, sondern es sind immer Angehörige derselben Art, die Information, genetische Information austauschen. Für die kulturelle Evolution gilt hingegen, dass das sehr wohl möglich ist. Ausgetauscht werden ja nicht Gene, sondern Meme bzw. Ideen. Bitte.
Aber zwischen verschiedenen Kulturen ist der Austausch doch ziemlich schwierig, eben durch verschiedene Sprachen und durch gewisse Bräuche, die halt nicht wirklich eins sind oder so. Also es ist, man kann schon sagen, es ist auch eine gewisse Barriere.
Ja gut, sicher, aber nicht in dem strikten Sinne wie im Bereich des biologischen Weibes. Weil ja Sprache, wie man weiß, ja ständig Wörter von anderen übernehmen. Nicht nur heutzutage die Anglizismen, die man allerorten begegnet im Deutschen. Es war immer so, wenn auch nicht so exzessiv, dass Sprachen von anderen Sprachen Begriffe übernommen haben. Das Englische beispielsweise ist ein typisches, oder vielleicht das Beispiel dafür, wie das Lateinische assimiliert wurde auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre das ungeheure Vokabular des Englischen, ca. 650.000 Wörter, ohne lateinische Lehnwörter gar nicht möglich. Dass natürlich keiner von uns 6000 Sprachen sprechen kann, ist ein anderes Problem. Aber Sie sehen auch zum Beispiel, nicht nur es im Bereich der Sprachen, Ideen allgemein können von einer Kultur zu anderen übertragen werden, übernommen werden. Wir können die Essgewohnheiten der Chinesen übernehmen, nicht spricht dagegen, dass sie ab sofort nicht Stäbchen essen, wenn sie nur die Technik einigermaßen erlernen. Wir können Kleidungen, Moden und so weiter von anderen Kulturen übernehmen. Wir müssen nicht, wir können aber. Und vieles andere mehr. Denken Sie an die Technik. Bestimmte technische Fertigkeiten wurden kreuz und quer von unterschiedlichsten Kulturen übernommen. Bitte.
Also gerade im Bereich der Kulturalität, zum Beispiel von Peter Singers, der auch die Konfigurationstheorie, dass eben intrakulturell die Unterschiede oftmals bedeutend größer sind als die interkulturellen. Das heißt, dass man durchaus auch gemeinsame Nenner finden kann, die ähnliche Mitglieder der jeweiligen Kultur zusammenkommen. Also Künstler mit Künstlern und Ähnlichem. Dass hier der Austausch natürlich deutlich höher ist, als wenn ich Leute mit unterschiedlichen, sage ich mal, Mainplexen innerhalb dieses Mainplexes zusammenbringe.
Man könnte hier von diesem Stammbaum und Anführungszeichen zum Teil auch umdrehen. Das nämlich. Verschiedene Kulturen sich vereinen. Und im Laufe der Geschichte, wie gesagt, werden Kulturen assimiliert vielfach. Da kann man dann nicht mehr genau unterscheiden. Ist es noch die alte Kultur oder schon eine neue? Oder ist es nur die alte etwas modifiziert? Aber das, worauf ich hinaus möchte, grundsätzlich ist eben Folgendes, dass der Austausch genetischer Information lediglich, wenn überhaupt, zwischen zwei ganz eng miteinander verwandten Arten geht. Das sind wohl Leopard und Gepard miteinander kreuzbar. Eine andere Frage ist, ob dann auch irgendein fruchtbarer Nachkomme hervorgebracht wird. Aber es sind, wie schon gesagt, es können sich nicht die Arten beliebig paaren, sondern Elefanten mit Nashörnern und so weiter, das geht nicht. Während grundsätzlich jede Kultur, sofern man sie versteht, sofern man die Zeichen und so weiter versteht, kann man in unsere eigene Kultur übernehmen und umgekehrt. Ja. Das ist aber nicht mehr biologische Evolution im strikten Sinne, das ist dann schon Kultur, menschliche Manipulation. Natürlich gibt es das insbesondere transgene Organismen, dass man Gene transplantiert von einer Art zur anderen und da alles Mögliche da herauszubekommen versucht oder Monstern züchten versucht und so weiter. Aber in der Natur kommt das nicht vor. Also es wird nicht ein Wolf seine Gene an eine Katze weitergeben. Das geht technisch nicht. Während die Kultur ja maßgeblich daraus besteht, es haben früh schon gleich Völker voneinander gelernt, meistens das übernommen von jeweils anderen Volk, was ihnen opportun oder nützlich erschien. Wissen Sie zum Beispiel, was wir den alten Phöniziern nach wie vor verdanken? Wer weiß das? Genau. Die gibt es längst nicht mehr, dieses Volk, aber... Genau. Ja, da war noch eine Meldung.
Man könnte sagen, dass es heutzutage geht, also innerhalb der Meidgeneration, dass sich ein Mikroorganismen zum Beispiel schon. Jetzt könnte man ja annehmen, dass das sozusagen ein Symptom der höheren Organisationsstufe ist, sowohl kulturell als
auch. Also Mikroorganismen fallen hier gänzlich weg. Wie schon gesagt, es gibt ja bei vielen Einzelnen erfolgte Fortpflanzung ja nur durch einfache Zweiteilung, was nicht als sexuelle, sondern asexuelle Fortpflanzung charakterisiert wird. Das sind dann auch Wesen, die nicht im eigentlichen Sinne sterben. Die teilen sich nur in zwei verschiedene Individuen. Ja, das war also dieses. Dann, ja, ein paar Minuten haben wir noch. Voraussetzung jeder Kultur. Und gut, das kam schon implizit eigentlich zur Sprache, sind drei Dinge. Nämlich, dass ihre Angehörigen lernfähig sind, also lernen. Zweitens, das Lehren, das Unterrichten. Und drittens, die Imitation. Ja, Organismus ohne Lernfähigkeit könnte nie Kultur hervorbringen. Und der Organismus, der nicht versteht, was man ihm sagt, was man ihn lehrt, nicht imitieren kann, kann keine Kultur hervorbringen. Also Kultur besteht, oder sind die grundlegenden Voraussetzungen jeder Kultur, sind diese drei Elemente. Lernfähigkeit, dann Lehren und Imitation. Dass das auch ausarten kann in Indoktrination, Manipulation und so weiter, das sind dann schon andere Themen. Und dann muss Kultur zweierlei erfüllen, und zwar jede Kultur. Sie muss die physische Existenz ihrer Träger gewährleisten. Es gibt deswegen keine Kultur des Suizids. Es ist keine Kultur bekannt, deren Normen unter anderem darin bestehen, dass alle sich umbringen müssen. So eine Kultur wäre naturgemäß nicht lebensfähig, sozusagen. Ja, bitte.
Aber es gibt eine gewisse Kultur, zum Beispiel bei den Japanern mit Harakiri.
Ja, aber das sind dann quasi Randerscheinungen. Das heißt nicht, dass alle Japaner Harakiri begehen. Hätten sie das getan, gäbe es ja nicht mehr. Und das ist an spezifische Situationen gebunden. Natürlich gibt es verschiedene Ausnahmen und denken Sie an die Selbstmordattentäter und so weiter, die aber auch innerhalb der betreffenden Kultur die Ausnahme sind und nicht die Regel. Da würden sich alle Angehörigen einer Kultur systematisch in Flugzeugen oder in Autobussen die Luft sprengen, dann gäbe es diese Kultur früher oder später, eher früher als später, nicht. Ja, ja, so kann man sagen. Aber wie gesagt, eine Kultur, die jetzt die Selbsttötung in dem Sinne verbreitet, wie das Überleben, die wäre nicht lebensfähig. Daher gibt es das auch nirgends in der Form. Und es gibt auch keine Kultur, die vorschreibt, alle Kinder, die zur Welt kommen, müssen getötet werden. Ja, es gibt das Phänomen der Kindestötung natürlich bei bestimmten Völkern. Unter bestimmten Umständen ist das ein Prinzip der Bevölkerungskontrolle, aber das heißt nicht, dass irgendein Volk alle seine Kinder nach der Geburt tötet. Dann wäre es ja nicht lebensfähig. Bitte.
Ich würde auch einfach der Evolution nicht widersprechen.
Genau, darauf wollte ich jetzt noch in den nächsten 4-5 Minuten kurz zumindest eingehen. Die alte Kontroverse Natur kontra Kultur, die sich durch unsere gesamte Kulturgeschichte zieht, ist heute natürlich obsolet. Was vielleicht nach dem, was ich gesagt habe, einsichtig ist, die Kultur ist nicht gegen die Natur gerichtet, sondern sie ist Ausdruck, sehr komplexer Ausdruck, natürlicher Fähigkeiten des Menschen. Man unterscheidet hier zwischen dem Biologismus und dem Kulturismus. Vertreter des Biologismus, sofern es heute noch welche gibt, sind strikt genetische Deterministen, die meinen, in der biologischen Evolution ist alles, auch in Bezug auf die Kultur, im Vorhinein genau festgelegt, determiniert. Demzufolge wird in der biologischen Evolution schon die Malerei von Picasso festgelegt und die Klavierkonzerte von, ich weiß nicht, Joseph Haydn oder von Vivaldi. Das ist natürlich nicht der Fall. Festgelegt sind nur die grundlegenden Dispositionen des Kulturerwerbs, die grundlegenden Möglichkeiten und was dann im Einzelnen daraus wird, das geht dann über die genetische Determination hinaus. Die Vertreter des Kulturismus, davon dürfte es noch mehr geben heutzutage, meinen aber, der Mensch ist ausschließlich kulturell determiniert. Das ist natürlich insoweit falsch, denn dann müsste ich alle biologischen Faktoren ausschalten, dann müsste ich auch sagen, gut, also unser Gehirn und so weiter spielt keine Rolle. Es ist alles bestimmt durch die Kultur und so kann es auch wieder nicht gehen, bitte.
Die Menschen oder die da draußen agieren, die Kultur als emergent deterministisch betrachtet, kann man sagen, Kultur ist im Prinzip etwas, vereinfacht ausgedrückt, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile, aber die Gesetze, die unten für die Einzelteile gelten, können ja nicht aufgehoben werden für das Gesamtsystem. Kommt so was Neues heraus, aber die Grundbedingungen müssen eingehalten werden.
So könnte man sagen, genau. Es ist sogar so, also jetzt noch abschließend zwei, drei Worte, dass Kultur in vieler Hinsicht unsere natürlichen Dispositionen verstärkt. nicht ihnen widerspricht, sie verstärkt. Dass sie vielleicht in keinem Bereich besser zu erkennen wie im Bereich der Nahrungsaufnahme und im Bereich der Sexualität. Denken Sie an die Werbung, wenn es ums Essen geht, was da, wie da an unsere alten Instinkte appelliert wird. Und Sexualität genauso. Und es werden in der Werbung zum Alten, ist da ein gutes Beispiel, es werden Gegenstände, die mit Sexualität überhaupt nichts zu tun haben, was weiß ich, ein Mercedes oder ein Computer oder irgendein Kugelschreiber, oft beworben, indem man irgendeine halbnackte Frau oder inzwischen auch halbnackte Männer gewissermaßen dem Produkt beigibt, nicht wahr? Da wird dann das Signal ausgesendet, das ist ein Mercedes, ja, das hat dann Vorteile für die sexuelle Fortpflanzung, für die Partnerfindung. Also, das sind nur zwei Beispiele, vielleicht die besten, wie gesagt, die zeigen, dass die Kultur, die Vielfalt, die wir durch die vielfältige Möglichkeit, die wir haben, und dass sie gewissermaßen archaische Instinkte gerade so verstärkt. Oder bitte denken Sie heutzutage an Computerpornografie, an Telefonsex und all das. Da werden also kulturell entwickelte Produkte der kulturellen Evolution in den Dienst eines urtümlichen, sozusagen alten Triebes, des Sexualtriebes gestellt und helfen, den zu befriedigen. Bitte.
Ein anderes Beispiel wäre der längere Dünndarm bei den Chinesen als bei den Europäern, weil sie sehr viel mehr vegetarisch essen, sehr viel Reis essen und wir viel mehr Fleisch.
Gut, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, ob das die wirklich einen längeren Dünndarm haben.
Rausgemendet hat, so in der Zeit.
Also gut, das liefert dann darauf hinaus, dass im Laufe der kulturellen Evolution, also dass gewissermaßen eine Rückkopplung stattfinden kann, durch langjährige, hunderte, jahrtausendlange Gewohnheiten, dass die dann auch biologisch manifestieren können. Ja, soweit stimme ich dem durchaus zu und möchte damit heute auch die Vorlesung beenden. Vielen Dank für Ihr Interesse.